Das ist der Kurswechsel, der Podcast über Menschen, die ihr Leben verändert haben.
Die Stasi und die Grenzer auszutricksen, das war natürlich für mich dann das Höchste. Das ist meine Berufung praktisch geworden.
Die Geschichte von unserem heutigen Gast Burkhard ist wirklich außergewöhnlich und auch ganz anders als die von den anderen Personen, die normalerweise im Kurswechsel zu Gast sind. Burkhard hat nämlich eine Entscheidung getroffen, die schon ziemlich lange her ist und die sein Leben so verändert hat, dass man heute einen Hollywood-Film draus machen könnte. Burkhard ist in Stuttgart aufgewachsen, ist dann nach West-Berlin gezogen, um da Medizin zu studieren. Das war im Jahr 1961. Burkhard war da gerade Anfang 20. Genau in der Zeit wollten auch viele Leute aus der DDR fliehen. Und um das zu verhindern, wurde dann von der DDR die Mauer gebaut. Und obwohl es davor schon illegal war, wurde es jetzt noch viel schwieriger, eben aus der DDR rauszukommen. Burkhard hat sich dann eben dazu entschieden, Fluchthelfer zu werden. Er hat zusammen mit anderen in den nächsten 10 Jahren mehr als 800 Leuten dabei geholfen, die DDR zu verlassen und ist damit einer der erfolgreichsten Fluchthelfer. Wie er sich dazu entschieden hat und was er heute darüber denkt, erzählt er uns heute selbst. Herzlich willkommen, Burkhard. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Kannst du uns von einer Flucht erzählen, die dir noch besonders gut in Erinnerung geblieben ist?
Ja, gibt es mehrere Fluchten, die natürlich besonders zu Herzen gehen, weil da Kinder, Babys oder sowas eine Rolle spielen. Zum Beispiel eine Flucht war sehr interessant, weil die mich selbst sehr gerührt hat. Weihnachten, Heiligabend, vor 5, 6 Jahren, habe ich eine Mail bekommen. Wir haben heute entdeckt, dass sie derjenige war, der uns aus dem Osten rausgeholt hat. Wir haben unserem Vater ihr Buch geschenkt und der kam dann plötzlich aus dem Zimmer gestürzt und sagte, da steht ja unsere Geschichte drin. Ich war das Baby. Also wenn das Baby, was da mitkam, was ein halbes Jahr alt war, in der Tragetasche, die wir noch in Osten gebracht hatten, die hat mir da geschrieben, mit dem Ergebnis, dass wir uns 2 Tage später, am 2. Feiertag, alle getroffen haben und erstmal gefeiert haben, unseren damaligen Erfolg, der natürlich schon Jahrzehnte zurücklag, aber immerhin. Da musste man natürlich alles erzählen gegenseitig, wie man das empfunden hat. Und es war natürlich eine zu Herzen gehende Geschichte, die mich da am Heiligabend vor ein paar Jahren erwischt hat. Solche Sachen gibt es natürlich mehrfach, weil bei 800 Menschen ist natürlich immer irgendwas dabei, was besonders aus dem Rahmen fällt.
Okay, ja, sehr beeindruckend, dass sie als Baby dabei war und obwohl sie sich nicht daran erinnern kann, trotzdem so wichtig dann ist auch für sie. Es gab ja verschiedene Möglichkeiten, wie man jemanden aus dem Osten holen konnte. Also es gab Tunnels, es gab die Kanalisation, es gab gefälschte Pässe, es gab umgebaute Autos. Mit welchen von den Optionen hast du gearbeitet?
Eigentlich mit allem, was so möglich war. Wobei man aber eine Relativierung vornehmen sollte. Denn wenn man an Flucht durch die Mauer aus dem Osten, aus der DDR denkt, denken ja viele an einen Tunnel. Dabei sind durch alle Tunnel, die es in Berlin gegeben hat, maximal 400 Menschen gekommen. Durch die Kanalisation allein sind 800 Menschen etwa gekommen. Durch Pässe 10.000. Einfach mal, um eine Relation zu zeigen, wie effektiv Fluchten waren. Die durch Tunnel waren nicht sehr effektiv, aber mit Pässen, mit Ausländerpässen, das war gigantisch. Weil da konnte man eben mit Fälschungen und alles Mögliche sehr viel machen. In Stasi-Akten steht auch drin, dass meine Passfälschungen von originalen Pässen nicht zu unterscheiden seien. Da hat mich also die Stasi durchaus auch gelobt. Aber damit haben wir eben dann doch so möglich machen können, dass ich persönlich pro Tag meistens 5 bis 6 Flüchtlinge geholt habe, manchmal auch 10 an einem Tag. Und das war natürlich nur mit solchen Sachen wie mit Pässen möglich. Anders geht es gar nicht. Mit einem umgebauten Auto kann man mal einen dann holen oder 2, aber nicht in diesen Massen.
Mhm. Und du warst ja dann nicht als Einzelperson tätig. Also du warst ja in so einer Gruppe und du hattest auch später selber eine Gruppe. Warst du da meistens selber vor Ort oder warst du mehr so der Mann im Hintergrund, der das organisiert hat?
Also Fluchthilfe war immer eine Gruppengeschichte. Einzeln konnte man da gar nichts mehr machen. Muss jemand geben, der ein Passbild aus seinem Pass rausfeilt. Es muss einen geben, der das Bild präpariert, das Bild des Flüchtlings, der das wieder reinmacht. Es muss Leute geben, die diese Pässe nach dem Osten transportieren. Es war immer eine Gruppensache.
Aber gab es dann diese eine Person, die die Fäden in der Hand hatte, oder war das so, dass die Leute sich untereinander organisiert haben?
Es gab nie eine einzelne Person, es gab keine Hierarchie, es gab keine Befehlsgewalt, es gab keine Bezahlung oder irgendetwas. Es war alles privat organisiert, aber es haben sich natürlich Leute herausgebildet, zum Beispiel in der Gruppe, in der ich, wenn man so will, groß geworden bin. Die Giermann-Gruppe, die hat zwei, später drei Leiter gehabt, die exakt 10 Jahre älter waren als ich, die alle aus dem Osten kamen, die wussten, wie man sich drüben bewegen muss, um nicht aufzufallen. Aber sagen wir, Führungspersonen, die irgendeinen Titel oder irgendwas gehabt hätten, sowas hat es nie gegeben.
Wir wollen ja heute verstehen, auch warum du dich entschieden hast, da mitzumachen. Und deswegen schauen wir uns vielleicht nochmal an, wie deine Situation war, bevor du nach Berlin gegangen bist. Du bist Arzt geworden. War dir, bevor du angefangen hast zu studieren, schon länger klar, dass du später mal Arzt werden möchtest?
Ich wollte ursprünglich eigentlich was Technisches machen, habe mich bei der Bundeswehr umentschieden auf Medizin. Und zwar aus einem ganz, ganz klaren Grund. Ich habe mich stark genug gefühlt, dass ich keine Hilfe brauche, dass ich aber anderen Menschen helfen kann. Das heißt, es war ein total altruistischer Gedanke. Und als ich dann nach Berlin kam, war natürlich jetzt plötzlich die Situation, als die Mauer dann da war, so, dass ich ihnen die Freiheit schenken konnte. Das war ja eine extreme Hilfe, die viel wichtiger war, als jemanden nie wieder in Ordnung zu bringen. Das können tausend andere auch, aber jemand zur Flucht zu verhelfen, über die bestbewachte Grenze der Welt, das war natürlich was ganz anderes. Und die Stasi und die Grenzer auszutricksen, das war natürlich für mich dann das Höchste und hat für mich wahnsinnig viel gezählt. Das ist meine Berufung praktisch geworden. Ich bin auch aus Berufung Arzt geworden, natürlich, und war später 30 Jahre total engagierter Arzt, aber die Fluchthilfe hat mich eigentlich noch mehr gepackt und möchte ich sagen, total aufgefressen. Ich bin darin aufgegangen in dieser Fluchthilfe und habe deshalb ja auch 10 Jahre praktisch Fluchthilfe gemacht.
Wie kam es dazu?
Ich wurde von einem Freund angesprochen, machst du mit, wir holen die Studenten rüber in den Westen, die im Osten gewohnt haben, dort aber nicht studieren durften und deshalb im Westen studiert haben. Nach der Mauer konnten die nicht mehr rüber an ihre Uni und wir holen die rüber. Und ich habe sofort gesagt, klar, da mache ich mit. Das heißt, ich bin dann von jetzt auf nachher in die Sache reingerutscht und habe dann erst allmählich mitgekriegt, was für eine Dimension das hat, dass ich dann tatsächlich Tag und Nacht Fluchthelfer geworden bin, dass ich nicht mehr Musik gemacht habe. Ich habe Geige gespielt damals. Ich habe das total aufgegeben. Ich bin nicht mehr in die Medizinvorlesungen gegangen. Ich habe nichts mehr gemacht außer Fluchthilfe. Das heißt, ich habe in dem Moment natürlich nicht gewusst, welche Dimension das annimmt. Aber ich bin eigentlich je begeisterter, je intensiver da drin geworden, je mehr ich reingekommen bin. Das heißt, es hat sich nicht abgeschwächt, sondern ich bin immer intensiver geworden in dieser Tätigkeit, anderen Menschen zu helfen, zur Freiheit zu verhelfen.
Du meintest, du wurdest gefragt von jemandem. Haben die alle gefragt oder haben die in dir was Bestimmtes gesehen, wo sie dachten, das könnte passen?
Nein, ich war Westdeutscher und ab dem 23. August durften die Westberliner nicht mehr rüber nach Ostberlin, weil da zu viele mit Westberliner Ausweisen abgehauen sind. Das heißt, man hat die behelfsmäßigen Ausweise der Westberliner benutzt zur Fluchthilfe und das hat der Osten gemerkt und hat dann einfach die Westberliner ausgeschlossen. Aber die Westdeutschen durften noch rüber, Ausländer und Westdeutsche. Und ich war ja Westdeutscher mit einem bundesrepublikanischen Pass und Ausweis. Und damit konnte ich rüber. Und deshalb war ich natürlich geeignet für so eine Tätigkeit. Und deshalb wurde ich gefragt.
Okay, also die haben einfach alle gefragt, die aus Westdeutschland kamen.
Weiß ich nicht, ob es alle waren, aber jedenfalls einige. Also die Kuriere haben ja bei uns im Jargon Läufer geheißen. Die Läufer waren natürlich ganz wenige Ausländer, weil man musste natürlich dafür sehr gut Deutsch können, um einen Flüchtling zu instruieren, wie seine Flucht ablaufen wird. Aber das waren dann weitgehend Westdeutsche.
Du meintest, du hast ohne zu zögern irgendwie gleich zugesagt. Hast du in der Zeit mit deinem Umfeld darüber gesprochen, also mit deinen Eltern zum Beispiel oder mit deinen Kollegen vom Studium?
Nein, das war ja keine Tätigkeit, die man die große Glocke gehängt hat. Es war ja wichtig, dass ich heimlich diesen Menschen helfe. Denn wenn es die Stasi gewusst hätte, dann wäre natürlich die Sache sofort aufgeflogen gewesen oder die wären verhaftet worden. Und deshalb kam es nicht darauf an, sich hier einen Namen zu machen, sagen wir wie in der Wissenschaft oder sonst wie, sondern es kam darauf an, möglichst nicht bekannt zu werden. Ich war mit riesigem Abstand der sicherste Fluchthelfer, den es überhaupt an der Mauer gegeben hat, weil mich niemand kannte. Die Stasi hat dann in ihren Akten immer nur stehen, Feigl soll das und das gemacht haben. Oder wir vermuten, dass Feigl das und das macht. Aber sie wussten nichts mehr, weil mein Schutzschild war praktisch dieses Nicht-Bekanntsein, diese Vorsicht, diese Heimlichkeit, dieses konspirative Sich-Abdecken. Das war mein Schutzschild, sodass die Stasi mir auch nie mehr einen Spitzel anhängen konnte. Und obwohl sie mich intern gern zum Tod verurteilt hätten, wenn sie mich geschnappt hätten, habe ich der Stasi keine Chance gegeben.
Ich überlege mir gerade, wie ich mich da fühlen würde. Also, wenn bei mir was sehr Intensives ist im Leben, dann möchte ich meistens gerne darüber sprechen mit irgendjemandem. Es ist dir nicht schwer gefallen, mit gar niemandem drüber zu sprechen?
Ja, wir hatten ja unsere Fluchthelfergruppe, in der ich mich sehr wohl gefühlt habe. Da hat man natürlich einen ganz intensiven Austausch gehabt. 22 Stunden am Tag, bisschen was mit Schlafen ab und zu. Und sonst hat man irgendwas zusammen gemacht. Da war der Austausch sehr intensiv. Aber mein Vater war schon sehr früh gefallen im Krieg. Den habe ich praktisch gar nicht mehr erlebt. Mit meiner Mutter hätte ich sowas nie austauschen dürfen. Die wäre in Ohnmacht gefallen, wenn sie gewusst hätte, was ich da tue. Hat mir später mal empfohlen, als ich es erfahren hat, ich soll mir doch eine Schreckschusspistole zulegen. Das nützt natürlich wahnsinnig viel, gegen eine Maschinenpistole mit so einer Schreckschusspistole da aufzutauchen. Also das heißt, meine Mutter war kein Gesprächspartner für so ein Thema. Und ich habe meine Freunde dann selbst in die Fluchthilfe gelotst. Aber auf kulturellem Gebiet oder sowas, da hatte ich dann meine Freunde links liegen lassen. Da bin ich eben dann in der Gruppe der Fluchthelfer untergegangen oder aufgegangen.
Du hast dich also entschieden, dass du da mitmachen möchtest. Und ich würde mir jetzt vorstellen, vielleicht wirkt es dann ein bisschen überfordernd erstmal. Also man hat ja keinen Plan davon, wie so eine Flucht abläuft und wie man sich verhalten muss und so. Hattest du das auch und wie bist du damit umgegangen?
Nein, aber ich habe, wie gesagt, meine drei Lehrmeister gehabt, die mir gesagt haben, wie es geht. Ich sage jetzt mal einfach ein paar Dinge, dass man sich das vielleicht klar machen kann. Geh immer auf der linken Straßenseite. Dass du siehst, wer in den Autos sitzt, die dir entgegenkommen. Wenn von hinten ein Auto kommt und es plötzlich neben dir hält und drei Männer rausspringen und dich festnehmen wollen, während du 5 Pässe in der Tasche hast, das ist tödlich. Das heißt, ich musste doch die Gelegenheit haben, die Pässe, die ich bei mir trage, irgendwo in den Gulli zu werfen. Dass ich zum Beispiel, wenn ich klingle, nicht erwarten kann, dass die Tür aufgeht, sondern dass der Spion sich bewegt. Und wenn der Spion sich bewegt hat, geht die durch eine Kette gesicherte Tür auf. Und dann muss ich das richtige Kennwort sagen. Zum Beispiel, ich bringe die 7 Gerbera für den Geburtstag der Großmutter. Und dann muss die richtige Antwort kommen. Die hat aber doch schon gestern Geburtstag. Das heißt, es muss auch jemand im Haus es mithören können und muss nicht gleich Verdacht schöpfen. Oder such dir U-Bahnhöfe raus, die 2 Ein- oder Ausgänge haben, sodass du vorne rein und hinten wieder rausgehen kannst. Das heißt, das habe ich alles im Endeffekt nachher nicht gebraucht, aber ich habe mich sehr gut ausgekannt auf diese Weise und habe mich eben auf diese Weise auch konspirativ so verhalten können, dass die Stasi mir eben da in Ostberlin nie auf die Schliche gekommen ist.
Okay, also da hattest du diese Zeit der Vorbereitung und dann war es irgendwann soweit, es gab deine erste Tour. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, die habe ich am ersten Tag schon gemacht.
Ah, oh.
Als ich angesprochen wurde, bin ich dann in die Zentrale dieser Gruppe gefahren. Das war das Studentenwerk der FU damals und habe am selben Tag noch meinen ersten Flüchtling geholt. Also das heißt, natürlich habe ich erstmal diskutiert mit den beiden Leitern, Girmen und Thieme, und habe auch gesagt, hätten die Leute nicht 2 Monate früher abhauen können, da wäre es doch noch ungefährlich gewesen, über die Mauer zu gehen. Warum muss ich jetzt meine Freiheit riskieren? Und dann habe ich gesagt, ja, die haben schon ihren Grund gehabt und man kann in einen Menschen nicht hineinsehen. Sie sind jedenfalls nicht schuld, dass sie jetzt hier abgeschnitten sind und eingemauert sind, sondern der Staat ist schuld und der Kommunismus ist schuld, aber nicht diese Menschen. Und deshalb müssen wir ihnen helfen, auch wenn wir uns es lieber bequem machen würden und weiter studieren würden oder sonst was machen würden. Nein, hier muss geholfen werden, weil ein Mensch in Not der hat eine eigene moralische Qualität. Und da kann man nicht sagen, naja, ich habe jetzt was anderes vor, da muss man einfach helfen. Das ist auch eine ganz irre Geschichte, als ich versucht habe, einen Totenschädel über die Grenze zu schmuggeln. Da habe ich für eine Medizinstudentin einen Totenschädel mit über die Grenze genommen. So ein Totenschädel ist nicht ganz billig und Medizin kann man eigentlich ohne Anschauungsmaterial nicht lernen. Deshalb war der Totenschädel schon sehr wichtig und die haben natürlich geglaubt, dass ich einen Friedhof ausgeraubt hätte oder was der Teufel was, was sie geglaubt haben. Jedenfalls war ich dann eben eine Nacht verhaftet und bin verhört worden, aber da habe ich sie eben mit einer erfundenen Liebesgeschichte meine Vernehmerin hinters Licht geführt. Hinterher habe ich sie boshafterweise, habe ich schon so spitzbübliche Anwandlungen, habe ich sie gefragt, ich könnte sie ja die ganze Zeit angelogen haben. Dann hat sie gesagt, wir haben schon unsere Menschenkenntnis. Aber 14 Tage später war klar, dass ich eben doch ein ganz Böser war. Ich weiß nicht, was mit ihr passiert ist, aber ich glaube, sie wurde sogar regelrecht degradiert, weil sie mich hat laufen lassen in der Situation. Das war alles Silvester, Neujahr 61, 62. Kann ich mich noch relativ genau erinnern dran, weil das natürlich schon eine aufregende Geschichte war, einen Tag in der Keibelstraße im Polizeigefängnis einzusitzen und vernommen zu werden und zu merken, dass ich langsam die Oberhand gewinne und dass die Vernehmerin mir glaubt und ich sie in der Hand habe und nicht sie mich. Das war natürlich ein ganz gutes Gefühl.
Wie hast du dich insgesamt bei den Touren gefühlt? Also hattest du zum Beispiel Angst oder war das so ein Nervenkitzel oder Trotz?
Habe ich mir auch überlegt. Ich bin eigentlich grundsätzlich kein sehr ängstlicher Mensch. Also wenn ich Angst habe, kann ich immer noch vernünftig denken und sehr präzise überlegen, was ist das Beste, was man in der Situation machen kann. Ich habe solche Situationen erlebt, wo ich tatsächlich in Lebensgefahr war, wo ich aber noch sehr klar und nüchtern denken konnte. Angst, meine ich, sollte für mich kein Beweggrund sein, etwas zu machen, sondern es sind einfach Dinge, die sind notwendig und dann muss man sie eben machen.
Mhm. Es wollten ja bestimmt viele Leute aus der DDR fliehen, also bestimmt nicht alle, aber viele. Wie habt ihr entschieden, wem ihr helft und wem nicht?
Wir hatten ursprünglich die Idee, dass wir zuerst von den Grenzgängerstudenten, das waren also die, die im Osten gewohnt haben und im Westen studiert haben, dass wir da zuerst die hohen Semester holen. Einer, der ein Semester studiert hat, der verliert halt ein Semester. Einer, der 8 oder 10 Semester studiert hat, der verliert eben wesentlich mehr. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass es eigentlich mehr darauf ankommt, auf wen zufällig gerade ein Pass passt, auf wen der ähnlich aussieht. Es kam also dann oft mehr auf die äußeren Bedingungen an und nicht so sehr auf das, was wir uns vorgenommen hatten, dass wir zuerst die Leute holen, denen schlecht geht. Dass zum Beispiel wir einen Deserteur aus der NVA, also der NVA war die Armee dort, hat die Armee da geheißen, dass wir einen Deserteur natürlich zuallererst holen müssen. Das ist nun völlig klar, weil Jahrzehnte hätte der im Knast gesessen, wenn sie ihn gekriegt haben. Haben sie leider auch, haben sich immer geschafft, solche Leute rauszuholen. Da hat es schon Prioritäten gegeben, aber von normalen Menschen, muss ich jetzt für mich sagen, war mir ein Mensch, der aus politischen Gründen abhauen will, weil er eben einfach im Grunde genommen widerständig war. Die Flucht eines solchen Menschen war mir wichtiger als Familienzusammenführung. 20.000 Familien wurden durch die Mauer erstmal getrennt, aber politische Dinge waren mir immer wichtiger als Familienzusammenführung, aber sonst waren es eben oft ja Zufälligkeiten auch, warum der jetzt dran kam und ein anderer nicht.
Du meintest, es hat nicht immer geklappt. Wie seid ihr damit umgegangen, wenn mal also jemand dann festgenommen wurde und also eure Tour nicht geklappt hat einfach?
Es hat von an der FU allein, lass es mal die TU weg, also die Technische Universität, die FU, die Freie Universität, hatte etwa 400 Grenzgängerstudenten, die man holen musste. Und denen ist einer verhaftet worden. Eine gigantische Erfolgsquote. Und nach dieser Erfolgsquote, wenn man ständig Erfolg hat und dann sich fragt, soll ich weitermachen, wenn jemand verhaftet wird? Und man hört aber von den potenziellen Flüchtlingen oder von den Fluchtwilligen, kann man so sagen, ihr müsst weitermachen, ich will auch noch raus. Dann ist das Thema eigentlich schon entschieden. Da kann man dann nicht mehr weiter überlegen. Ja, so abgehoben, ja, mache ich weiter oder mache ich nicht? Sondern man muss weitermachen.
Und wenn ich jetzt im Osten wohne und ich merke, ich kann da wirklich nicht mehr bleiben, Was wäre die Alternative? Also, dass ich selber die Flucht plane ohne Fluchthelfer?
Ich kann so sagen, dass vielleicht maximal jede zehnte Flucht geklappt hat. 90% aller Fluchten sind die Leute verhaftet worden oder erschossen worden. Und da ist natürlich die Erfolgsquote, die ich hatte, mit 800 Flüchtlingen und ganz wenigen Verhafteten natürlich gigantisch. Und da hört man nicht mehr auf, wenn ein Mensch mal verhaftet wird.
Was wäre dir passiert, wenn du geschnappt worden wärst?
Ein Freund von mir, Harry Seidel, einer der aktivsten Tunnelgräber in Berlin, der ist geschnappt worden. Und von dem wollte die damalige Justizministerin Hilde Benjamin, eine fürchterliche Frau, also schon wenn man die sieht, kriegt man das große Grausen, die wollte ihn zum Tod verurteilen lassen. Und da hat ihr Generalstaatsanwalt Josef Streit gesagt, das kann sich die DDR nicht leisten. Wir haben wegen der Mauertoten sowieso eine so schlechte Reputation im Ausland. Das geht nicht. Machen wir doch lebenslänglich. Und dann haben die beiden ein Abkommen geschlossen. Okay, Harry Seidel lebenslänglich, das hat er danach bekommen. Das heißt, nicht der Richter hat das Urteil gesprochen, sondern die Stasi und die Justizministerin und die Leute, die haben Urteil gesprochen. Also jedenfalls hat er lebenslänglich bekommen. Aber sie haben vier Personen genannt, meine drei Lehrmeister, Girmann, Thieme und Köhler und ich. Diese vier Personen sollen zum Tod verurteilt werden, wenn wir sie kriegen. Girmann, Thieme, Köhler haben 1964 aufgehört mit ihrer Fluchthilfe. Das heißt, ich war der Einzige, der weitergemacht hat. Und deshalb haben sie 64 und 65 zweimal versucht, mich zu entführen. Einmal in West-Berlin, einmal in Wien. Aber da habe ich eben gemerkt, dass da was faul ist und bin ihnen von der Schippe gesprungen. Und deshalb ist dieses Verdikt, dass sie mich zum Tod verurteilen wollten, eben nie zum Tragen gekommen. Und ich kann heute spaßeshalber sagen, ich lebe noch ganz vergnügt. Hilde Benjamin ist schon lange tot, die Justizministerin.
Ja. Hast du dagegenüber noch Empathie? Also kannst du verstehen, warum die so gehandelt hat? Oder hört es dann irgendwann einfach auf?
Ich möchte, was die Hilde Benjamin betrifft, aber auch was ganz, ganz viele Stasi-Mitarbeiter betrifft, von einer moralischen Verwahrlosung sprechen. Da haben keine ethischen Grundsätze mehr gegolten. Wie kann man dann so eine Ideologie so ernst nehmen, dass man damit andere Menschen umbringt, über die Klinge springen lässt?
Die drei anderen Fluchthelfer haben dann irgendwann aufgehört. Hast du es verstanden in dem Zeitpunkt?
Das hat mich eigentlich nicht interessiert. Das muss jeder selbst für sich wissen. Ich war jedenfalls so drin, dass ich wahrscheinlich überhaupt nicht aufgehört hätte, wenn ich nicht Strohleute aufgebaut hätte, denen ich dann meine Tour übergeben konnte und deshalb mit einem guten Gewissen ausscheiden konnte, weil ich ja wusste, die machen ja weiter und machen mit meinen Flüchtlingen, die bei mir auf der Liste standen, machen die weiter. Aber ich kann durchaus auch verstehen, wenn jemand sagt, ja, wir können ja nicht lebenslang Fluchthelfer bleiben und die Leute, die wir rüberholen, studieren weiter, die machen ihren Beruf weiter und wir sitzen immer noch als Fluchthelfer da in Berlin. Ich habe damals mir überhaupt keine Gedanken gemacht, wie viele Jahre ich verliere oder sowas, sondern ich habe meine Aufgabe gesehen und ich habe das Glück, dass eben Medizin auch wieder ein naturwissenschaftliches Fach ist, was mir sehr leicht gefallen ist. Sehr leicht so, dass ich sogar Physikum mit lauter Einsen gemacht habe und Staatsexamen auch so ähnlich. Und das konnte ich sogar neben meiner Fluchthilfe machen. Ich konnte neben der Franzosentour, die ich da hatte, konnte Familie gründen, konnte mein Staatsexamen machen, konnte meine ersten Assistenzarztjahre als Mediziner machen. Das habe ich alles nebenbei gemacht.
Also du hast dich zu dem Zeitpunkt entschieden, noch nicht aufzuhören, aber später hast du dann irgendwann aufgehört. Was hat sich da verändert?
Es ist eine ganz konkrete Situation gewesen. Jedenfalls ist 1969 unsere erste Tochter geboren worden. Und da hat meine Frau gesagt, egal wie du darüber denkst, du magst ja vielleicht keine Angst haben vor einer weiteren Entführung, weil ich habe tatsächlich keine Angst gehabt, weil ich dachte, ich springe denn immer von der Schippe. Ich bin schlauer als sie, als junger Mensch fühlt man sich eben manchmal so stark, auch einer Stasi gegenüber. Aber meine Frau hat gesagt, weißt du, wenn sie mich, also sie meinte sich, oder unser Kind entführen wollen, wir haben doch keine Chance. Lass uns rausgehen aus Berlin.
Es waren Spione auf dich angesetzt und du wärst zum Tode verurteilt worden, wenn sie dich geschnappt hätten. Hast du dich während der Zeit beobachtet gefühlt?
Es war für mich eine Befreiung, als ich nach Stuttgart wieder gezogen bin und gemerkt habe, das ist weit hinter der Mauer, das ist weit weg von Berlin, da beobachtet mich niemand. Aber ich habe natürlich keinen Schritt vors Haus gemacht, keinen Schritt, in dem ich mich nicht selbst beobachtet habe. Ich habe ständig rechts, links, oben, nach hinten immer mich abgesichert, wo ich bin. Und es ist natürlich ein Leben, ständig, würde ich sagen, auf Stelzen zu gehen oder auf der heißen Nadel zu tanzen. Das ist keine Sache, wo ich mich mal gemütlich in einen Stuhl gesetzt hätte oder so. Aber ich habe es vertragen, ich habe deshalb gut geschlafen und ich konnte es durchhalten, wo viele andere wahrscheinlich schon gescheitert wären an dem Anspruch, ständig aktiv zu sein, ständig wach zu sein und nie abzuschalten.
Konnte man den anderen Fluchthelfern trauen oder hätte es auch sein können, dass da dann ein Spion sich eingeschlichen hat?
Das war eben das Schlimme. Schon im Januar, Februar 1962 habe ich einen Spitzel bei mir drin gehabt, der im Mai dann aufgeflogen ist. Das heißt, ich konnte ihn im Mai 1962 enttarnen. Und ich war damals sowas von enttäuscht von mir, dass ich nicht gemerkt habe, dass der mich die ganze Zeit ans Messer der Stasi liefern will. Dass wir tanzen, dass wir lachen zusammen, dass wir eine neue Tour entwickeln, dass ich mit dem ganz oft zusammen bin und nicht merke, dass der mich die ganze Zeit ausliefern will. Aber ich habe es nicht gemerkt und das hat mich so extrem vorsichtig gemacht, dass mir eben nichts mehr schiefgegangen ist nach 63. Aber meine Freunde haben eben Spitzel drin gehabt, die sie erst hinterher aus den Stasi-Akten entdeckt haben. Es ist wirklich viel schiefgegangen, weil sie zwei Spitzel drin hatten, die jeweils da 200 Menschen ins Unglück gestürzt haben. Und dadurch hat die Stasi die Touren gekannt, hat alles mit der Zeit gewusst.
In deiner Stasi-Akte steht sinngemäß drin, dass du ein Schlitzohr bist, kann man eigentlich sagen. Also, dass du mit großer Professionalität und großem Erfindungsreichtum vorgegangen bist und so weiter. Wie hast du dich gefühlt, als du das gelesen hast?
Das habe ich zur Kenntnis genommen, das wusste ich sowieso. Ein Tunnel fliegt eben irgendwann auf. Aber meine drei meiner Touren, die Tour mit dem Cadillac, die Doppelgänger-Tour und die Franzosentour, die drei Touren wurden von der Stasi und von den Grenzern nie in Flagranti entdeckt. Die wurden durch Verrat entdeckt und die Franzosentour wurde überhaupt nie entdeckt. Nach wie vor steht die in den Stasi-Akten drin und die Stasi hat nicht gewusst, wie die funktioniert.
Hat sich durch deine Zeit in der Fluchthilfe auch dein Blick auf die Welt verändert?
Eigentlich nicht so sehr, weil ich ja hinterher wieder eingestiegen bin in meine Medizinalassistenzzeit, also wieder in einen Ausbildungsberuf, wo ich erstmal lernen musste, wo ich mal die Augen und die Ohren aufsperren musste. Ich war von Medizin auch so fasziniert, dass ich dann auch mein Misstrauen, was ich über Jahre kultiviert habe, verlieren konnte. Also insofern habe ich unter der Sache jetzt nicht so sehr gelitten, die ich da durchgemacht habe ein paar Jahre lang, sondern ich habe die einfach abgelegt und was anderes draufgesetzt.
Du hast viele Jahre später, also mehr als 20 Jahre nach dem Mauerfall, das Bundesverdienstkreuz bekommen. Das ist eine Auszeichnung der Bundesrepublik Deutschland für besondere Leistungen auf zum Beispiel politischem oder ehrenamtlichem Gebiet. Was bedeutet es dir, dass du das Bundesverdienstkreuz erhalten hast?
Ich bin froh, dass ich es bekommen habe, weil es natürlich eine nicht anfechtbare Auszeichnung ist. Ich glaube, da gibt es wenig dagegen zu sagen. Ich habe es aber damals sofort geistig weitergegeben an die Fluchthelfer, die erschossen worden sind oder die schon verstorben waren oder die jetzt nicht geehrt wurden. Also zwei Freunde von mir sind eben erschossen worden. Denen widme ich vor allem das Verdienstkreuz.
Ihr habt damals ja auch irgendwie gegen Gesetze gehandelt. Und das Bundesverdienstkreuz, war das dann für dich so ein Zeichen, dass das trotzdem richtig war, was du gemacht hast? Oder hättest du es dafür gar nicht gebraucht?
Naja, ich habe es eigentlich für mich selbst nie gebraucht. Für uns war die Legitimität immer sehr wichtig. Ob es legal war, hat uns eigentlich wenig interessiert. Und insofern war das Verdienstkreuz für mich eine ganz große Entwicklung, weil ich da einen Paradigmenwechsel in der Politik gesehen habe, dass die Politik auch mal abgehen kann von ihrer politischen Korrektheit, dass man auch mal Dinge anerkennen kann, die nicht in den politischen Rahmen reinpassen. Und insofern war das Verdienstkreuz für mich doch schon eine bedeutende Geschichte.
Vielen Dank, Burkhard, dass du deine spannende Geschichte heute mit uns geteilt hast und bis bald.
Ja, ganz meinerseits. Ich bedanke mich bei dir. Tschüss.
Wenn es dir gefallen hat, kannst du den Kurswechsel abonnieren. Du kannst auch anderen helfen, den Kurswechsel zu finden, indem du ein paar Sternchen dalässt. Schön, dass du dabei warst und bis bald im Kurswechsel.